Ein herzliches Aloha nach Leipzig. Kalle, wir beide wieder. Wie geht es dir heute?
Ja, richtig gut. Also ein bisschen Reiserei die Woche und so weiter. Aber eigentlich jetzt E-Woche, dann kommen wir richtig drei gute, stramme Trainingswochen jetzt. Da freue ich mich drauf im Februar. Das Wetter kann so bleiben. Schöner Sonnenschein, 10 bis 11 Grad. Und der Winter ist, so wie es aussieht, vorbei. Und dann freue ich mich, dass es demnächst in die Race-Season geht.
Ah, die Race-Season. Ich bin gespannt. Also halten wir mal fest. E-Woche, weil du in der letzten Woche einen schönen Blog-Abschluss hattest, eine knappe 30-Stunden-Woche hingelegt und jetzt wird sich ein bisschen ausgeruht. Aber du warst unterwegs gestern. Erzähl uns, was hast du wieder gemacht? Ich habe dich im Schliersee laufen sehen. Am, nicht im.
Ja, also es ist halt so, ich habe das ja schon öfter jetzt hier erzählt, quasi. Natürlich geht's mir wieder gut, ich kann wieder viel trainieren und so weiter, aber so ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, was ich da letztes Jahr erlitten hat, das braucht Zeit zu heilen. Und es ist so, dass ich 2011 oder 2012 mit einer kleineren Sportverletzung am Fuß durch einen Philipp Flieger da war verwickelt wurde, Osteopath, Physiotherapeut, Kinesiologie und Arzt, das ist alles dort so in Einklang. Und ja, da eigentlich immer, wenn ich irgendein Problem hatte, ich weiß, das ist mega viel Aufwand, da immer runterzufahren und so weiter, ist es aber so, dass ich da immer das Gefühl hatte, okay, das ist einfach nochmal eine andere Ebene und da werden halt irgendwie, also irgendwie nichts ist unmöglich. Und ja, wenn man da auch reingeht, also wenn ich da hinkomme, ich bin wahrscheinlich sportlich das kleinste Licht dort, ne? Also da hängen halt Bilder von, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze, Marcel Hirscher, Richard von Weizsäcker. Also jetzt nicht nur Sport, sondern auch andere Größen der deutschen Geschichte, sage ich mal. Ja, und das ist halt einfach quasi im Endeffekt noch so für die Regeneration, dass alles wieder so wird wie vorher. Deswegen bin ich da jetzt aber alle 2-3 Monate und habe da halt so spezielle Behandlungen, die dauern immer so eine Stunde, 1,5 Stunden, 2 Tage in Folge und bin dankbar, dass ich da so eine gute Betreuung habe.
Und sag mal, wie ist die Wirkung? Weil ich kann mich erinnern, ich war mal mit meinem Rückenleiden bei einem Osteopathen und die erste Sitzung, die der mit mir gemacht hat, die hat mich komplett aus dem Leben genommen. Ich war danach wie benebelt und durfte auch eigentlich nicht mehr Auto fahren, hab's trotzdem gemacht, wusste nächsten Tag nicht mehr, wo ich das Auto abgestellt habe. Und war wirklich völlig platt für mindestens 2 Tage. Wenn du jetzt da eine Behandlung hast, was macht denn der mit dir? Richtet der ein bisschen? Fühlt er in dich rein? Guckt der, wo du Spannungen hast? Manche Osteopathen gehen ja auch auf die Organe, also versuchen da ein bisschen zu analysieren. Was ist das Handwerk? Was steht an bei dir immer?
Naja, grundsätzlich geht's halt um das Gehirn. Und also natürlich läuft das alles und so weiter, aber was so unterbewusst im Gehirn passiert, nach so einer Sache, die ich erlebt habe, die ist halt nicht fassbar. Und er guckt da halt einfach, wie dort Sachen zusammen funktionieren, wie die ja wirken. Und unsere Schädelknochen sind ja eigentlich auch jetzt im Alter noch beweglich ineinander, ne? Also die können sich quasi eigentlich tagtäglich verschieben. Und natürlich ist das nach so einem Aufprall mit Narbengewebe und so weiter, ist das noch nicht alles wieder so verschiebbar, wie das sein sollte. Und aber ich kann dem nachempfinden, deswegen schlafe ich dort auch immer eine Nacht oder auch 2, weil das, was du sagst, nach so einer Behandlung bin ich auch immer mega platt und es geht eigentlich gar nichts mehr so, ne? Also das ist so, als ob du irgendwie 4 oder 5 Stunden Radfahren warst für mich teilweise, dass ich danach echt viel Ruhe brauche und ja, daher den Aufwand auch betreibe. Aber was du gerade so beschreibst, diese Müdigkeit, kann ich definitiv auch nachvollziehen.
Ja, ich habe dann mal meinen Osteopathen gefragt, was der da macht, was das überhaupt, was das soll. Und er meint eigentlich, er macht eigentlich nicht viel. Er gibt nur einen gewissen Anstoß, dass der Körper wieder dahin rutscht, wo er mal war. Ja, quasi in seine Ausgangsposition. Und durch unsere normalen Alltagsbewegungen, Belastungen, Fehlstellungen, falsche Verhaltensweisen und so weiter, fehlende Bewegung oder zu viel Sitzen oder in deinem Fall halt so ein schwerer Aufprall auf dem Schädel, der bringt uns halt komplett aus dem Gleichgewicht und der Osteopath, sofern er was drauf hat, ne, der versucht es halt wieder ins Gleichgewicht zu bringen Und das hat meistens dann entsprechende Konsequenzen. Ne? Dann kommt irgendwas in Bewegung. Das ist manchmal gar nicht so rational zu erklären. Aber ich habe mich da mal aufklären lassen. Da steckt tatsächlich viel, viel Ausbildung drin. Also gerade mein Kandidat ist erst Physiotherapeut, dann Chiropraktiker, dann hat er seine Heilpraktiker-Zusatzausbildung und dann Osteopathie. Also das waren zusammen irgendwie 11 Jahre Ausbildung. Ja, und der...
ja, das ist halt so, wie du sagst, also wirklich wenn krass. Das halt gute Leute ja. sind, da steckt halt richtig viel Wissen und richtig viel Arbeit hinter, da irgendwie so diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Das ist jetzt nicht irgendwie 3 Jahre mal irgendwie eine Schulbank drücken yes, oder so.
Genau.
Ist halt so, wie du sagst, viel Arbeit am Menschen und auch viel Erfahrung und viel Wissen.
Osteopathie nicht zu verwechseln mit Homöopathie. Das ist was ganz anderes. Manche bringen das durcheinander. Nee, ganz ehrlich, also das ist ein ganz krasser Beruf und ganz krasse Ausbildung, die dahinter steckt. Und wenn du da jemanden hast, der wirklich viel Erfahrung auch hat, ja, kann alles nur helfen in the long run. Und ja, dafür hast du deine E-Wochen, damit du so eine Ausflüge machen kannst.
Ja, darüber beschwert sich mein Trainer immer und sagt immer, naja, die E-Woche sind ja nicht unbedingt so E-Woche, ist dann eher so, wenn ich das jetzt sage, mal Altersklassenathlet-like, ne? Also ich habe teilweise echt Respekt vor Altersklassenathleten, die viel im Auto sitzen, weil ich war jetzt auch jedes Mal danach irgendwie abends noch schwimmen, aber nach 6 Stunden Autofahrt oder 7 Stunden Autofahrt dann immer früh noch laufen, abends schwimmen, da musst du schon echt Leidenschaft haben für Triathlon, weil das in gewisser Art und Weise schon auch müde macht und das ist, was viele Profis halt manchmal gar nicht lernen. Natürlich ist da auch viel Aufwand und viel Arbeit dahinter, aber das haben ja schon viele gesagt, diese Regeneration, was Age-Grupper tagtäglich erleben, dass sie die nicht haben, ist auf alle Fälle eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte.
Das ist ein interessanter Punkt. Also ich muss auch sagen, manchmal hat man so eine geistige Müdigkeit. Ja, da ist man einfach von so ein paar äußeren Umständen, Job, Family, irgendwas, geistig so erschlafft und ermattet. In dem Zustand sich zum Training aufzuraffen, ist manchmal schwerer, als wenn man eine Trainingslagerwoche weg hat und körperlich müde ist. Das ist irgendwie manchmal ganz verrückt, so wie so ein anderes Müde. Das ist so ein lustloses Müde. Und da dran zu bleiben, ich glaube, das ist dann die Qualität, die so mancher Freizeitsportler dann aufbringt. Ich verfolge auch auf Strava einen deiner Schützlinge, den Jens, ganz aufmerksam. Der ist auch so mega trainingsfleißig und du sagtest mir mal, er ist auch viel unterwegs, ne? Also unter der Woche viel im Auto und so weiter. Da muss man auch schon dann entsprechend, naja, so ein bisschen zielstrebig sein, damit man da dran bleibt in dem Moment.
Er musste halt wollen, so wie du halt sagst. Und ja, also das, was du da gerade beschreibst in dieser Müdigkeit, ist so, ja, gehe ich noch in die Schwimmhalle, gehe ich da jetzt noch laufen und so und dann halt dann wirklich die Schuhe anzuziehen oder da sich aufzuraffen oder auf die Rolle zu gehen, ist halt irgendwie was anderes, als wenn du halt irgendwie aus dem Bett fällst und frisch bist und alle trainieren um dich rum und so weiter, als wenn du, keine Ahnung, entweder irgendwie 8 Stunden im Büro warst oder 6 Stunden lang durch Schneeregen in Deutschland gefahren bist und noch 3 Außendiensttermine hattest, ne? Wahrscheinlich zwischendurch in der Autofahrt noch, wie du oder auch im Büro, noch 6 Stunden telefoniert hast nebenbei. Ja, da hat der Kopf einfach viel gemacht und ist halt schon auch müde.
So sieht's aus, ja. Naja, das ist das Ding, ne? Also, da muss man dann in der Spur bleiben, dranbleiben und wie du so schön sagst, das Wollen, ne? Und manchmal stelle ich mir das so vor, in meiner Wahrnehmung, bei den Profis gibt es so eine Momente gar nicht. Da stellt sich die Frage nicht, fahre ich noch ins Schwimmbad oder nicht? Sondern ihr habt ja ganz knallhart euren Trainingsplan und der wird ja auch erfüllt. Wann hast du deine letzte Einheit geschwänzt, Kalle? Wann wurde mal was gestrichen wegen kein Bock?
Nee, kein Bock war es nie, aber es ist so, dass, also kein Bock war wirklich nie, also irgendwie war es jetzt so, als es alles so viel war, im November, Dezember, jetzt ist es alles wieder so ein bisschen gesetteter. Ja, hat sich mein Trainer gewünscht, einfach ein bisschen offenere Kommunikation und auch mal zu sagen, ich bin müde, so, das ist dann so als Profi, du gehst immer drüber und machst das und kennst das und das war jetzt kein großes Ding, aber ich hatte ja dann 3, 4, 5 Tage was mit dem Fuß und so und er hat da halt gesagt, ja, das halt einfach offener und vorher kommunizieren, damit man halt gar nicht in diese Situation kommt, weil ja, im Endeffekt ist halt zu viel Stress, ob das Trainingsstress ist, ob das Berufsstress ist, was auch immer. Auch ich mache die Fehler immer noch und will dann immer mehr, aber lieber mal die eine Einheit weglassen und sage, okay, einfach frisch vom Geist und vom Körper, weil was wir gerade irgendwie beschrieben haben, diesen Alltagsstress, wenn du das irgendwie 4-5 Wochen durchziehst, da kommt halt auch kein VO2-Max-Reiz mehr an, wenn du VO2-Max trainieren willst, ne?
Ja, dann wird's eng. Wenn du halt ne, so eine chronische Ermüdung hast, dann kommst du auch nicht mehr mit der Herzfrequenz nach oben und dann kommt auch keine Leistung mehr raus. Ganz interessant, ich tracke seit einiger Zeit mal wieder meinen Schlaf, hab da jetzt so ein paar Wochen schon weg. Und seitdem ich das wieder mache, also quasi eine Uhr über Nacht dran lassen, was ich eigentlich blöd finde, aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Seitdem ich das wieder mache, bin ich auch echt wieder etwas aufmerksamer, was meinen Schlaf angeht. Und ich finde, es ist ein absolut krasser Unterschied, ob du eine Stunde eher ins Bett gehst oder eben nicht. Also sehr schmaler Grad, ne? Also schläfst du meinetwegen 6,5 Stunden oder 7,5 Stunden, das hat so einen krassen Impact auf meine Erholungsqualität und auf dann wiederum die Möglichkeit, wieder hart zu trainieren am nächsten Tag oder auch am übernächsten Tag. Ja, wenn du mal so 2-3 Gurkennächte dabei hast, dann merkst du richtig, es geht nichts mehr.
Ja, sowohl die Uhrzeit, sag ich mal, ne, oder die Dauer des Schlafes, und ich finde, also da gibt's auch wieder Studien, die sagen, nein, das ist nicht so, das ist Kokolores und so weiter, aber irgendwie, es ist irgendwie vom Unterschied, was macht einen Unterschied, ob du halt irgendwie um 10 ins Bett gehst und dann 8 Stunden schläfst oder 7,5, wie du sagst, oder halt erst, also hab ich das Gefühl, oder 24 Uhr und dann 8 oder 7,5 Stunden, das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt, also so nach chinesischer Medizin geht's ja da so, dass verschiedene Uhrzeiten der Körper sich in verschiedenen Bereichen erholt und wenn du so spät schläfst, dass dann halt die Bereiche gar nicht sich mehr erholen können, weil du das Fenster verpasst hast und so weiter.
Ja, ja.
Ob das alles stimmt, ist relativ vage, aber ja, also sag ich mal, um 12 schlafen zu gehen, finde ich auch nicht so produktiv wie um 10 oder, keine Ahnung, 22:30.
Ich habe mal einen geilen Spruch gehört, ich weiß nicht, ob da eine Wissenschaft hinter steckt, aber der erholsame Schlaf findet vor Mitternacht statt.
Ja,
und da musst du
ist
halt
wahrscheinlich gucken. Einiges Wahres dran.
Wenn du da schon 2 Stunden in der Pocket hast, ja, dann hast du auf jeden Fall die körperliche Erholung gefördert. Wenn du erst Mitternacht ins Bett kommst, ja, dann ist das halt weg, das Fenster. Sehe ich genauso, ja, und das ist dann das kleine Mosaikstück, was dich vielleicht dazu bewegt, die Woche sauber durchzutrainieren und auch noch die ein oder andere Intensität umsetzen zu können. Und wenn du es verkackt hast, ja, dann musst du halt mal einen Tag aussetzen oder mal in deinem Fall vielleicht ein bisschen mit der Intensität runtergehen, um den Fehler wieder auszubügeln. Wie läuft's denn bei dir mit dem Nachtschlaf hier mit deiner kleinen Tochter?
Gut, alles gut. Also sie schläft bei mir ein, Konrad, die ersten 3-4 Stunden, dann übergebe ich an die Mutter zum ersten Mal zum Stillen und das ist meine einzige Wachphase in der Nacht. Also da bin ich wirklich gesegnet und ja. Auf alle Fälle kann ich dem irgendwie jetzt nicht nachempfinden, was wahrscheinlich viele haben, aber ich habe auch neulich meine Freundin Kontakt gehabt irgendwie mit Leuten, die sich damit beschäftigt haben oder Freundin, dass halt wirklich 80% der Kinder halt nicht irgendwie durchschlafen oder da relativ oft wach sind. Deswegen gehöre ich da wahrscheinlich zu den 20% der Glücklichen bei dieser Thematik.
Ja, ich muss auch sagen, bis auf ein paar strapazierende Phasen war das eigentlich bei uns auch immer relativ chillig und tatsächlich war das so, wenn die Kinder bei mir auf dem Bauch oder auf der Brust gelegen haben, ne? Wahrscheinlich, so war die Theorie, durch die niedrige Ruheherzfrequenz wurden die quasi auch runtergechillt und wie eingeschläfert, weißt du, wenn dann so alle 2 Sekunden mal so ein Wupp-Wupp da durch den Körper wabbert, dann ist es sehr entspannt. Und dann atme ich ja auch tief und leicht und wenig, ja. Und dann, ich hatte dasselbe Empfinden, das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Da können wir ja nochmal den ein oder anderen befragen. Letztes Jahr ist ja einer von den Berlinern auch ins Vater-Business eingestiegen, den Flo. Den kann ich ja mal anchatten, mal gucken, wie seine Erfahrungen so sind.
Er ist auch Vater geworden jetzt?
Ja, ich glaube im Spätsommer. Wir hatten uns Kalinchen gesehen und da hieß es, es sind noch 3-4 Wochen oder irgendwie so. Vielleicht bringe ich es auch ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube so September, Oktober rum muss es gewesen sein.
Aber Glückwunsch auch erstmal, ne? Und ich hoffe, er kann trotzdem, also denke ich, war davon aus, gut weiter trainieren.
Na, das hoffe ich.
Ja, nächstes Jahr dann als Vater der Startlinie.
Der hat eigentlich noch einen Sieg offen in Leipzig, den er letztes Jahr unglücklicherweise weggegeben hat durch Crash. Also da ist noch was offen.
Definitiv, ja.
Und im Übrigen, das ist die erste Anmeldung, die ich getätigt habe in diesem Jahr.
Ja, also dann auf alle Fälle, okay, Konrad steht auf der Startliste. Ich wollte jetzt auch Sven jetzt demnächst mal schreiben, wie es aussieht mit dem Start. Und aber ich habe gestern Jörg Mathé geschrieben, zwecks Leipziger Halbmarathon, ja, wie es aussieht und so weiter. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, was er auf seiner 3000 Meter gelaufen ist. Das hat es ja gesagt, das oder habe ich auf Facebook gelesen, das wolltest du wissen, welche Zeit es war.
Hat er mir geschrieben.
Ist,
ich weiß bloß nicht, ob ich es sagen darf.
Er hat mir nur geschrieben, er würde wäre gerne 10:15 gelaufen. Es wird ja wohl langsamer gewesen sein als 10:15. Und ja, so, aber alles gut. Er bereitet sich vor und dann sieht man sich beim Leipziger Halbmarathon und auch beim Leipziger Triathlon.
So sieht's aus. Wenn ich irgendwann mal in Jörgs Altersklasse noch annähernd so schnell laufen kann wie er jetzt, bin ich auf jeden Fall dabei, würde ich nehmen. Ich habe schon wieder irgendwas gesehen von einem 10er in 37 irgendwas. Also das ist schon... Da müsste ich schon die schnellen Schuhe rausholen.
Ja, nee, auf alle Fälle. Thema Laufen, schnelle Schuhe, Berge, Konrad. Ich habe richtig Höhenmeter gemacht und ja, das, was wir letzte Woche beschrieben haben, 5er-Schnitt mit jedes Mal 120 Höhenmetern, ist halt was anderes. Ne? Also da habe ich jetzt mal nachempfinden können.
Ja, ist auch besser. Und tatsächlich zeigt meine Uhr so einen Hill-Score an. Wo die misst scheinbar immer, ob meine Läufe Höhenmeter haben und da geht's immer weiter bergab. Ich bin da schon im orangenen Bereich, da kommt dann nur noch rot. Ich muss mal irgendwann wieder in den Müggelberge und ein paar Höhenmeter machen. Ich laufe ehrlich gesagt nur flach und ich glaube, das ist gar nicht gut für die Läufermuskulatur. Ne, dieses Berganlaufen ist schon eine ganz wichtige Komponente. Sieht man ja auch ständig in irgendwelchen motivierenden Videos oder auf Strava oder sonst da wo. Hill-Raps sind in aller Munde.
Ja, ich glaube halt einfach, das ist diese Kraftkomponente, ne, die teilweise halt gar nicht so messbar ist dann, oder auch in der Stützmuskulatur. Man muss halt einfach dann immer gucken mit seiner Herzfrequenz, dass man da, das ist nicht ganz immer so einfach, da wenn es richtig berghoch geht, schön unten zu bleiben und da nicht irgendwie, sage ich mal, schon ja Zone 2 oder sogar Richtung Schwelle abzudriften. Aber definitiv ist das ein guter Reiz und ist auf alle Fälle, sage ich mal, wenn du irgendwie in bergigen Terrain wohnst, einfacher zu realisieren als wahrscheinlich jetzt bei dir in Köpenick oder Rand Berlin oder auch hier in Leipzig. Hier muss man halt die Höhenmeter auch suchen.
Definitiv. Und ich kann nur noch mal dran erinnern, meine Halbmarathon-Bestzeit ist infolge eines Urlaubs zustande gekommen, wo ich in den Bergen war und in den Bergen einfach ein bisschen gelaufen bin. Aber das war dann halt wirklich immer richtig steil. Und das waren gar nicht so viele Sessions, ja, und das waren in meiner Erinnerung, ich glaube, eine 60er-Woche und eine 50er-Woche, also jetzt auch nicht die Mörderumfänge, aber diese Kraftkomponente, die hat sich dann ausgebildet und eine Woche später war Halbmarathon Leipzig im Oktober und zack, bumm, ging es zur Sache. Ich weiß das Jahr jetzt nicht mehr aus dem Kopf, vielleicht 21 oder so, aber es war schönes Wetter, es war ein geiler Lauf und es hat alles super funktioniert. Also das ist
ja das ist ein Ding. Definitiv Thema Höhe und Berge. Da habe ich auch mal eine Frage an die Wissenschaft. Aber gut, da wird es keine Studie zu geben oder wird halt. Ich habe auf alle Fälle mal gegoogelt und es war ja so, das liegt ja dort auch alles auf 800 Meter Höhe und ich weiß, richtiges Höhentraining beginnt erst ab 1,6, 1,7, sagt die Wissenschaft und so weiter. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, vielleicht war es die Müdigkeit, vielleicht ja, weiß ich auch noch, es fehlt natürlich noch was an der Form. Das ist beim Schwimmen an der Wende schon ein bisschen dünn wurde. So, also nicht wie auf 1,6 oder 1,7, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es einfach anders ist als, sage ich mal, jetzt hier in Leipzig. Und habe ich halt auch mal geguckt, 700, 800 Meter Höhe, da bist du halt nur noch bei 90% der Luftdichte, also ist auch schon eine 10% weniger Luft als oder weniger Sauerstoff als jetzt auf Normalebene. Und ja, da wäre es mal interessant, wenn die Wissenschaft, aber dann gut, keiner wird irgendwie 10 oder 12 Wochen ins Trainingslager gehen auf dieser Höhe, aber ob es da auch schon eine Veränderung gibt, wenn es halt wirklich richtig, richtig lange ist und Leute quasi auch auf dieser mittleren Ebene trainieren.
Das wäre, glaube ich, interessant, aber ich habe ja dir letzte Woche noch geschickt, du hast ja diese aktuelle Studie da ins Rennen geschickt. Wer es nicht gehört hat, letzte Woche nochmal gucken, nochmal anhören und in die Shownotes gucken. Da ist dann die Auflösung der Studie von Björn Gesmann verfasst worden in seinem Podcast. Sehr, sehr interessant. Da geht er auch viel drauf ein, wie wichtig es ist, ein gutes Studiendesign zu machen, die richtigen Probanden zu haben. Ja, genauso wie du sagst, wahrscheinlich wirst du keine Leistungssportler finden, die sich darauf einlassen, auf so ein Experiment. Zumindest nicht, wenn sie noch aktiv sind. Ja, und dann könnte man das für deine Zielgruppe wahrscheinlich überhaupt nicht wissenschaftlich belegen, ob das was bringt. Aber klar wäre es mal interessant, wenn jemand sein ganzes Jahr, sein Leben quasi auf 900 Meter Höhe verbringt, ob der einen Unterschied hat zu jemandem wie dir, der in Leipzig mehr oder weniger im Flachland lebt. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe ist Leipzig, aber es ist bestimmt nicht ganz so niedrig wie Berlin. Ich glaube, Berlin hat so 40 Meter. Ich glaube, Leipzig müsste ein bisschen mehr sein. Chemnitz hatte damals so 300 bis 350 Meter Höhe. Das ist quasi auch schon Höhentrainingslager, ne?
Ja, keine Ahnung. Es wäre halt mal interessant da, aber so wie du halt sagst, da müsstest du halt das Studiendesign, müsstest Probanden haben, ja. Müsstest die ja dann irgendwie einen sehr langen Zeitraum in der einen Region haben und auch in der anderen Region. Und da gibt's wahrscheinlich irgendwie andere Marginal Gains, die interessanter und schneller sind. Ja, und jetzt Marginal Gains, alle sprechen drüber.
Ja,
hast wieder du dir mal die Startliste angeguckt, der PTO?
Ich habe das gesehen, natürlich. Ja, du hast es mir auch nochmal rauskopiert und geschickt. Also die haben jetzt diese Weltmeisterschaft announced, ne? Die haben ihre Termine geschickt. Bis auf den Ort von dem Finale haben wir jetzt auch alles. Interessantes Line-up. Wir sehen wahrscheinlich 8 Wettkämpfe inklusive Finale. Und wir haben mindestens die Top 20 der Männer und der Frauen bei dieser Rennserie dabei. So, und schon kam der erste Aufschrei. Lucy Charles Barkley verzichtet auf das Verteidigen ihres WM-Titels, weil sie, Zitat, sagte, denen lohnt es sich nur, auf Hawaii zu verteidigen und nicht in Nizza. Sie macht lieber die PDO-Tour mit. Was sagst du dazu? Geile Entscheidung oder oui?
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ist hätte ich so und so gedacht. Es dividiert sich halt aktuell so ein bisschen auseinander. Man muss natürlich dann schauen, nächstes Jahr bei Männerrennen ist ja auch so, Patrick Lange hat sich dagegen entschieden. Lionel Sanders hat sich dagegen entschieden. Also ich denke halt, Lionel Sanders halt einfach aufgrund seines Athletenprofils. Ich war erstaunt, dass Sam Long sich dafür entschieden hat, für die PTO. Aber muss natürlich sagen, wenn du einmal in dieser Loop drinnen bist, dann bist du halt in dieser Loop drinnen. Ne? Und es ist halt nicht so einfach, da reinzukommen. Ja. Deswegen erstmal Glückwunsch an Rico, sich auch dafür zu entscheiden. Du kannst da, glaube ich, aber als Athlet jetzt echt wenig Chancen, noch andere Sachen zu machen, weil das ist schon ein Commitment.
Ich denke auch. Also die werden, so stelle ich es mir vor, im Vorfeld die Top-Leute abgefragt haben, ne? Ob die sich committen. Vielleicht gibt's auch ein Schriftstück dazu, ob die sich committen. Das könnte es dann vielleicht mal an Rico fragen. Mich würde das vom Handling her sehr interessieren, wie die es gemacht haben, weil die müssen ja diejenigen, die definitiv sagen, ich starte nicht, die müssen sie ja rausgenommen haben und welche hinten aufgefüllt haben. Ich sehe zum Beispiel bei den Herren auf Platz 20 einen Javier Gomez stehen. Das ist natürlich eine geile PR-Nummer, aber im Ranking war der doch nicht so weit vorn.
Genau, also das ist halt schon, also ich habe jetzt nicht alle großen Athleten halt jetzt im Kopf, aber ich weiß auch nicht, ob Alistair aktuell unter Top 20 ist. Der hatte zu Ende des Jahres noch ein paar gute Rennen. Könnte aber eng werden, auch in Maarten van Riel. Der hat ja, glaube ich, dann jetzt, hat er mal rein gewonnen.
Ja, ich glaube, verteidigt den Titel, ne? Der hat zweimal bei rein gewonnen.
Genau, aber er hatte halt sonst das ganze Jahr Verletzungen hin und her. Natürlich dünnt sich das Feld auch ein bisschen aus durch Olympia. Also es gibt ja schon auch einige Jungs, die eher Richtung Paris schauen. Aber so wie du sagst, also da geht es auch viel um Medien und Marketing, was ja auch absolut verständlich ist. Alistair Brownlee, Xavi Gomez, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf Instagram gucke, wie viele Follower Gomez hat, ist ja schon noch Name im Triathlon. Und gestern ist ja auch so irgendwie announced worden, dass Frodo, das ist alles Spekulation, jetzt hier nicht wieder Halbwahrheiten und Wischiwaschi-Podcast von Konrad und Kalle, aber dass er seine Frau doch mal irgendwie um eine Wildcard beantragt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass er dort halt Kommentator wird oder sowas halt, ne?
Ja.
Also es ist schon das Interesse, große Namen dort als Starter und auch im Hintergrund irgendwie zu vereinen.
Definitiv. Also man kann im PTO-Ranking, das kann man sich anschauen, und das steht sogar dahinter, wer bei der T100 qualifiziert bzw. nominiert ist. Das heißt, da kannst du ganz gut sehen, wer nicht dabei ist. Das ist Blumenfeld, dann auf 4 Jan Frodeno ist nicht dabei, natürlich, er ist zurückgetreten. Patrick Lange auf 10 im Ranking ist auch nicht dabei. Und dann ganz interessant, dann kommt hier die Riege, sagen wir mal, dieser, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber die zweite Reihe Athleten, trotzdem gut platziert, so ein Juri Keulen, Menno Kohlhaas, Gregory Barnaby, Matthew Marquardt, Andrew Horseshoe, die sind alle nicht dabei, obwohl die eigentlich im Ranking dann vor einem Ben Canute sind, der wiederum dabei ist. Ja, Rico Bogen ist eigentlich auf 26, dass der dabei ist, könnte man begründen mit dem Weltmeistertitel auf der 73-Distanz. Ja, und dann nennt Alistair Brownlee, der ist auf 31. Da sind noch etliche dazwischen. Würde mich mal interessieren, haben sie denn die dazwischen alle gefragt oder kriegen die einen Schadensersatz, dass sie nicht nominiert worden sind? Ja, also, und wie du schon sagtest hier, so ein Martin von Real habe ich da jetzt auch nicht in dem Ranking weit vorne gesehen. Und ein Rafael Gomez taucht da auch nicht auf in dem PDO-Ranking. Jedenfalls nicht in den Top 50. Ja, da kann man jetzt mal runterscrollen, in den Top 100 auch nicht. Also es ist schon komisch gelaufen jetzt von außen betrachtet. Also, aber wir stecken ja nicht mit drin, leider. Schön wär's, wenn du mit drin stecken würdest.
Ja, also das ist auf alle Fälle ganz transparent. Ich weiß es halt nicht, ne? Also man könnte jetzt mal Athleten fragen, also Rico wurde natürlich gefragt, aber man könnte natürlich jetzt Athleten fragen, die da irgendwie zwischendrin sind. Also Caro Pole könnte man jetzt auch fragen, weil Frauen, ich glaube, die ist auch 19. Ob sie gefragt wurde oder ob sie sich bewusst dagegen entschieden hat, müsste man mal in Erfahrung bringen. Aber so wie du sagst, es sind auf alle Fälle sportliche Größen, aber es sind auch, sag ich mal, historische Größen des Sports drinne, die jetzt vielleicht auch nicht die letzten 2-3 mega krassen Jahre hatten.
Ja, vielleicht haben sie auch so überlegt, dass er auch ein paar im PTO-Ranking nicht so gut platzierten Kurzdistanzlern noch einen Raum frei machen. Dafür ist aber auch noch das Mittel der Wildcard zur Verfügung. Ne, da stand auch drin, dass das noch gemacht wird. Ja, und in deiner Nachricht irgendwie, ich verstehe nicht ganz, wie die vergeben werden, aber die werden sicherlich ein System haben, was man so schnell nicht nachvollziehen kann. ja, interessant. Also erstmal muss man feststellen, es gibt was. Ja, wir haben 8 Termine und wir haben diese 100 Kilometer Distanz. Das heißt also, PTO und Weltverband haben sich da auf ein Format geeinigt und das ist offiziell ausgeschrieben als eine Weltmeisterschaft. Ja, das ist ja auch ein Novum und auch interessant. Und in dieser Tour gibt's ja auch eine ganze Menge Preisgeld zu verdienen. Das heißt, die Leute, die da jetzt erstmal drin sind, wenn sie jetzt gut performen das Jahr, dann können sie erstmal mit einem gewissen Einnahmen rechnen. Das ist ja auch erstmal geil für die Sportler, die dabei sind.
Ja, also wie gesagt, wenn du da dabei bist und auch dementsprechend die Erfolge bringst, dann ist es so, dass das auf alle Fälle läuft. Und ja, auch aus der Szene hört man ja immer mehr. Also natürlich gibt's noch die Interessenten und die Jungs, die Lust haben auf Olympia und so weiter. Aber sowohl in Deutschland als auch in Gesamteuropa sehen natürlich jetzt auch irgendwie 22, 23, 24-jährige Athleten, oh ja, da geht richtig irgendwie der Punk ab, da kann ich irgendwie den Triathlon mir besser ermöglichen, als bei einem Europacup oder Weltcup zu starten. Also ja, deswegen werden immer mehr Athleten, quasi jüngere Jahrgänge, in den nächsten Jahren auf der 70-3-Distanz starten. Davon bin ich fest überzeugt. Also ich hatte neulich mit einem Athleten irgendwie gesprochen, der im Profibereich ist. Auch Sponsoren sehen das halt so, sage ich mal, 70-3 und diese Kurzdistanz ist mittlerweile ja die neue olympische Distanz, sage ich mal, einfach von der Vermarktung her und so weiter, weil es einfach so eine Fülle von Athleten gibt, dass, also der Cut ist, glaube ich, jetzt nicht mehr irgendwie olympisch 70-3 Ironman, sondern der Cut ist halt quasi irgendwie olympisch 70-3 und dann gibt es nochmal die anderen Athleten, die Ironman machen. Also dieses irgendwie, das früher Langdistanzler, die machen zwar noch 70-3, aber dieser Fokus ist eher 70-3 Kurzdistanz.
Sehe ich auch so, zumal ja dieses Format, diese 100 Kilometer ja ein bisschen weniger sind als eine Mitteldistanz, also als eine klassische 70-3, ne? Da gibt's dann halt 80 statt 90 Radkilometer und 18 statt 21 Laufkilometer. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber das könnte genau das bisschen weniger sein, was es halt den Kurzdistanzlern ermöglicht, mit den doch etwas auf die längere Strecke ausgelegten Athleten Schritt zu halten. Und so hast du natürlich Maximum an Spannung, und wenn du dir jetzt hier mal die Top 20, die gesetzt worden sind, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren durchliest, ja, der schlackern dir schon die Ohren bei den Startfeldern. Also das wird jetzt auch für einen 70-3 Weltmeister kein Selbstläufer auf Podium zu kommen. Chance hat er natürlich, hat er bewiesen, dass er es drauf hat, der Rico, aber du kannst hier auch gut und gerne 16. werden und trotzdem gutes Rennen gemacht haben.
Ja, also die Dichte ist halt echt krass. Und was wir gerade gesagt haben, irgendwie das Format der 70-3-Distanz oder auch ein bisschen weniger, ist wahrscheinlich genau irgendwie so ein bisschen, also das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, da habe ich jetzt nicht bei allen Athleten auf dem Schirm, und Fettstoffwechsel ist auch bei Kurzdistanzlern wichtig, sehen wir bei den Norwegern. Aber dieses Thema Ernährung und auch mal irgendwie den Rennen noch durchbringen, wenn da nicht alles funktioniert, hast du da vielleicht mehr eine Chance als auf Ironman, weil du halt einfach nicht die Dauer unterwegs bist halt.
Ja, also wenn du jetzt mal so den ein oder anderen Sportler hörst, wie die so eine 100-Kilometer-Rennen angehen, also dieses PTO-Format, 2 Kilometer schwimmen, 80 Radfahren und 18 laufen, das wird im Prinzip angegangen oder durchgezogen wie eine olympische Distanz. Da gibt's kein Taktieren, da gibt's nur Vollgas. Ja, und da musst du natürlich am Ende so gut trainiert sein, dass du mit deinen Anbordreserven und mit dem bisschen, was du da vielleicht auf dem Rad essen kannst, dass du damit ins Ziel knallen kannst. Ja, und dann geht's da drum, unter eine Stunde 18 Kilometer zu laufen. Das sind ja die Niveaus, die letztes Jahr vorgegeben worden sind. Und ich denke nicht, dass es langsamer wird.
Nee, genau. Also das ist halt, die Geschwindigkeiten im Laufen sind halt dementsprechend relativ hoch, und da wäre es natürlich auch mal interessant zu wissen, warum Patrick sich zum Beispiel dagegen entschieden hat. Also natürlich wahrscheinlich wegen Hawaii, weil das für ihn halt der Mythos ist oder so, und ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber ja, also es wurde jetzt auch ein neuer CEO bei Ironman announced. Ich weiß jetzt gar nicht seinen Namen, aber es wurde jetzt auch gestern oder vorgestern gemacht. Trimark hat es auch veröffentlicht. Ist auf alle Fälle interessant, wie sich das jetzt auseinanderdividiert dieses Jahr und wie Ironman da seine Stellung weiter hält oder halten möchte.
Ja, ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie in deinem Heimatland das Standing des Triathlons ist. Also wenn man jetzt sich in Lucy Charles Barclay hineinversetzt, in Großbritannien ist halt Kurzdistanz und olympisch das Ding im Triathlon. Langdistanz ist da eher so das Stiefmutterkind, ne? Also das ist da das ist gar nicht so der große Knaller, ja? Während in Deutschland ja eigentlich gefühlt die Langdistanz immer mehr wert war als die Kurzdistanz. Jetzt mal so ein paar Highlight-Momente mit Daniel Unger 2007 Weltmeister und Jan Frodeno 2008 Olympiasieger, wo so ein Hype entstanden ist auf der Kurzdistanz. Mal kurz ausgeschlossen, ich habe so das Gefühl, ist so ein bisschen gerade im Wandel. Die Kurzdistanz holt ein bisschen auf, auch wegen der starken Ergebnisse jetzt im Olympia-Qualifikationsverfahren. Ja, dass wir eben auch wirklich konkurrenzfähige 3 Männer, 3 Frauen dort an den Start bringen und auch Platzierungen und Medaillen in Reichweite sind. Das wandelt sich ein Stück, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, an Lucy denke in Großbritannien, da ist sie eigentlich medial dazu verpflichtet, dieses PTO 100-Verfahren da, diesen Weltmeistertitel anzugreifen, weil das sich über 8 Rennen wahrscheinlich mehr rentiert, sowohl vom Preisgeld als auch von der Sponsorenwahrnehmung her, als auf Langdistanz zu setzen und dann zu hoffen, dass es gelingt, in Nizza ihren Titel zu verteidigen. Da hat sie ja ganz klar gesagt, sie verteidigt den in Hawaii und das ist dann halt nicht dieses Jahr.
Ja, also das ist halt nochmal, also sie hat ja den Vorteil, was heißt den Vorteil, das wussten auch alle Männer, und da haben wir auch schon lange drüber debattiert, aber sie hat ja einfach dieses Jahr gesehen, wie Nizza bei Männern wahrgenommen wurde, und da kann sie sich ja ausrechnen, wie das dieses Jahr bei Frauen wahrgenommen werden wird. So. Ja.
Und ein erstklassig organisiertes, ganz tolles, anspruchsvolles Rennen, aber es ist halt nicht Hawaii. Punkt.
So, und deswegen ist ihr da die Entscheidung vielleicht einfacher gefallen. Und ja, und so gibt's halt auf der Männerseite dann halt die anderen Athleten, die sagen, okay, nee, auf alle Fälle Hawaii ist wichtiger, so wie Patrick, der da sagt, okay, vielleicht, oder Sanders. Sanders hat ja den Traum des Titels. Patrick hatte ihn schon, möchte ihn noch mal wiederholen. Genau daher einfach dieses Interesse und ja, interessant, wie sich andere Athleten jetzt entscheiden werden. Und da, also quasi, ja, ist quasi Triathlon auf 2 Ebenen und eigentlich sogar 3. Also wir haben jetzt Kurzdistanz, dann haben wir 70-3 beziehungsweise PTO und dann haben wir die Langdistanz. Und medial gibt es auf alle Fälle eine riesengroße Fülle. Das, denke ich, ist jetzt auch ein Grund der Kurzdistanz, was sich wahrscheinlich so ein bisschen, was du sagst, die holt auf, ein bisschen gewandelt hat. Also Trimark macht ja jetzt auch quasi, begleitet die Kurzdistanz. Dadurch ist es halt auch irgendwie, hat man das Gefühl, dass die Medial in Deutschland auch mehr in Erscheinung treten, nach den guten Ergebnissen, was auch absolut gerechtfertigt ist. Und so wächst insgesamt der Triathlon in der großen Bandbreite.
So ist es. Und wenn ich jetzt reindenke in Patrick Lange, ja, dann kann ich auch so ein bisschen eine Parallele ziehen zum Lionel Sanders, der wiederum gesagt hat, auch dieses neue Cup-Format von Ironman bietet ja Preisgeld und Chance. Ja, da musst du irgendwie 2 oder 3 Langdistanzen und dann noch 2, 3, 70-3 irgendwie reinschmeißen. Ich hab's nicht ganz so drauf. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall möglich, da eine Rolle zu spielen, auch als ein Patrick Lange. Ja, du setzt auf jeden Fall alles auf Hawaii. Du willst dort gewinnen, weil das ist der große Traum, ja, das übergeordnete Ziel. Auf dem Weg dahin suchst du dir noch eine schöne Langdistanz raus. Irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, ja. Oder immer mal gewinnen wolltest in Patricks Lage. Ja, und dann kommen dann noch 2, 3, 70, 3 dazu. Zack, fertig, hast du eine Saison. Ne? Und damit kannst du natürlich auch planen und auch kalkulieren.
Genau. Ja, und es funktioniert. Ja, und dann darfst du halt auch nicht vergessen. Ja, und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben in Deutschland halt auch noch ein Aushängeschild als Rennen. Rot zählt halt auch immer noch.
Ja.
So, das ist halt immer noch mal so, ja, das ist aber so ein einzelnes Rennen, was du halt auch irgendwie auf dem Schirm haben kannst oder nicht, aber wenn du das machst, das hat halt auch Bedeutung.
Ja, ist crazy, ne? Man hat jetzt so fast das Gefühl, dass man sich zwischen der Ironman-Serie und der PTO-Serie, also jetzt gesprochen als Top-20-Athlet, dass man sich da entscheiden müsse. Hat man so fast das Gefühl, dass Rot dazwischen zerrieben wird, ne? Dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig reinpasst.
Ja, also definitiv, also mit dem Rennkalender, als ich den gesehen habe, ich habe auch ja gesehen, dass Nidlef da startet, da dachte ich, okay, boah,
ja,
wir werden gespannt sein, will ja nicht seinen Titel in Rot verteidigen, aber die Veranstalter in Rot werden wahrscheinlich auch einiges tun, wieder ein illustres Startfeld da zu präsentieren.
Sicher.
Also da bin ich auf alle Fälle mal gespannt, wie das sich im Rennkalender auswirkt und wer da alles da sein wird.
Selbe Frage geht auch raus an so einen Sam Laidlow. Ja, der ist jetzt Titelverteidiger und es steht Hawaii an. Der steht jetzt aber bei der PTO 100 Tour auf der Liste. Ja, macht der beides? Kann sein, ne? Also wird so sein.
Ja, ist halt natürlich jetzt Renndichte, Training. Da wird es auf alle Fälle sehr, sehr spannend, alles gleichzeitig abdecken zu können. Also Wiesen haben die Norweger, aber auch die haben ja gesagt, dass sie dazu ein bisschen Zeit brauchen. Also die machen es ja jetzt auch nicht und fokussieren sich auf Olympia. Hat ja schon einen Grund mit einem klaren Fokus, dass sie das machen.
Ja.
Aber klar, also 8 Rennen und dann noch eine Langdistanz, am besten noch 2er unterzuschieben, ist auf alle Fälle eine Hausnummer.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und dann haben wir ja noch die 70-3 WM. Die muss ja dann am Ende im November auch noch irgendwo vor dieses große Final, was noch nicht komplett announced ist. Das muss ja dann auch noch. So, wenn.
Ja, aber das ist halt.
Völlig krank.
Aber, ja, aber das sind ja im Endeffekt im November und Final und 73 WM. Das ist ja 3 Wochen, 73 Rennen. Also im Endeffekt in 14 Tagen. Also es ist ja quasi, wenn du jetzt einen Sonntag startest, sind es halt nur 14 Tage bis zur 73 WM. Ist halt schon straff, wenn du alles 3 Wochen
ja, willst. Ja,
halt,
ne? Und das 7. Rennen in Dubai ist angekündigt für Mitte November.
Ja, also.
Passt nicht.
Auf alle Fälle.
Es ist, sagen wir mal, ja. Es ist komplex.
Ja, und dann haben wir, genau, eine Sache haben wir noch vergessen. Der 73 Bahrain hat ja auch immer noch ein bisschen Sponsorenverpflichtung und Manpower, wo einige Athleten, die da jetzt drin sind, auch eine gewisse Verpflichtung haben, ne?
Der war traditionell eher Anfang Dezember.
Genau, erstes Dezemberwoche.
Naja, den machst du dann auf dem Rückweg vom großen Finale.
Ja, aber Taupo ist ja eine Woche später, glaube ich, am 12. Dezember.
Oh Gott.
Du musst ja dann,
also auf jeden Fall brauchst du einen guten, eigentlich brauchst du eine Airline als Sponsor, um diesen Wettkampfkalender hier irgendwie, guck dir das doch mal an. Das geht jetzt los im März mit Miami, dann ist April Singapur, dann ist im Juni Kalifornien, dann ist im Juli London. Ja, dann bleibst du kurz, dann kommt noch Ibiza im September, dann hast du Vegas im Oktober, eine Woche vor Hawaii. Gut, das kannst du kombinieren, ne? Von Vegas rüber nach Hawaii, könnte Sam Laidlaw erst noch Vegas machen und eine Woche später dann Hawaii. So, und dann musst du nochmal nach Dubai und dann noch Middle East und dann noch Taupo in Neuseeland und dann noch zurück nach Bahrain. Nee, erst nach Bahrain und dann nach Taupo. Ich bin schon völlig durcheinander. Auf jeden Fall brauchst du hier 3-mal Round the World Ticket, auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle. Jetzt könnte man sagen, CO2 und so weiter, ja. Grün ist das nicht.
Könnte man jetzt noch sagen, aber man könnte auch noch sagen, trainieren ist ja auch noch irgendwann, weil es geht im März los und hört im Dezember auf.
Ja, also definitiv, also dass dann jetzt quasi die USA-Rennen alle dann auch so gestückelt sind, ist natürlich schon krass. Ich sage mal Miami und so, das ist jetzt als Europäer easy, aber Vegas und Kalifornien, da bist du auf alle Fälle ein Stück länger unterwegs und auch mit Umsteigen und so weiter. Wird auf alle Fälle interessant, deswegen, also diese Ära von Frodo, alle Rennen gewinnen und immer auf dem Podium stehen, die wird es nie wieder geben,
nee, das weil Ding
das
ist
geht
durch.
Bei dem Rennkalender nicht.
Das Ding ist durch so. Und jetzt jetzt können wir auch mal einen Tipp abgeben oder eine Weisheit aufstellen oder eine These von den 20, die hier announced worden sind, jeweils Männer und jeweils Frauen, da wird nicht einer alle Rennen bestreiten. Auf gar keinen Fall. Ist überhaupt nicht möglich. Du musst hier Schwerpunkte setzen und musst wahrscheinlich gucken, wo du mal eine Pause machst oder wo du mal ein anderes Rennen noch unterkriegst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier von März bis Ende November nur diese PDO 100 Tour im Fokus hat.
Ja, aber hast du es genau gelesen? Ich habe jetzt noch nicht, wie viel Rennen musst du machen? Es gibt ja bestimmt eine Anzahl, die verpflichtend ist.
Ja, ich habe gehört, aber das war vor dem großen Announcement, dass du 5 machen musst. Ich habe keine Ahnung, ob die das wirklich jetzt so festgezogen haben. Aber mit Sicherheit gibt es da auch irgendwelche Vereinbarungen. Das wäre halt wirklich mal eine interessante Fragestunde an Rico, der jetzt ja hier mit auf der Liste steht und es wissen müsste. Zu was haben die sich wirklich verpflichtet und wie geht er das ganze Ding an? Ja, also er hat ja gesagt, WM-Titelverteidigung ist auf jeden Fall ein großes Thema bei ihm. Ja, aber wenn man sich den Kalender jetzt anguckt, dann hat er da dieses große Finale Ende November und müsste dann gleich dort bleiben irgendwo. Es könnte gehen, ja, wenn man sich vielleicht vorher mal irgendwo nochmal kurz ausruht und nochmal einen leichten Neuaufbau macht. Vielleicht dann irgendwie Kalifornien weglassen oder so im Juni. Aber das könnte man mal eruieren und dann mal ausplaudern, wie da die Insights sind von jemand, der da dabei ist.
Genau, gibt der nicht viele Deutsche? Gibt der nur ein, also neben Freddy?
2, mit Rico.
Also im Wetterbereich?
Ja, genau. Und 2 Frauen. Anne und Laura sind dabei.
Genau. Ja, Konrad.
Das wäre übrigens noch die zweite gute Frage. Frag doch mal Caro Pole, ob sie gefragt worden ist. Oder ob das an ihr vorbei entschieden
worden ist.
Das
frage ich sie.
Weil das wäre wirklich fies.
Ich werde sie fragen. Aber ja, also ich frage mal Rico, ich frage mal Caro, weil es ist schon interessant, wie sich die Athleten entschieden haben und aus welchen Beweggründen. Ne? Also es ist natürlich auch von Athleten sowohl renntechnisch als auch reisetechnisch ein sehr großes Commitment.
Definitiv. Es ist, wenn du sagst, es gibt eine Pflichtanzahl Rennen, die du machen musst, dann kommst du schon dann ins Jonglieren. Ja, und wahrscheinlich bist du auch verpflichtet, das Grand Final auf jeden Fall zu starten und dazu noch eine gewisse Anzahl von Rennen. Boah, das wird knacksch. Aber ich meine, ist ein Versuch und wir haben ja schon die letzten Jahre das beobachtet mit PTO und Ironman. Es ist nochmal eine Verschärfung in diesem ganzen Konkurrenzding da zwischen diesen beiden Protagonisten. Ich würde das, also jetzt aus dem Bauch raus würde ich eher sagen, da hat PTO nochmal eine Nadel gesetzt.
Ja, auf alle Fälle. Also Veranstalterkampf geht weiter auf einer neuen Ebene. Jetzt schauen wir mal, Ironman hat schon natürlich versucht, ein bisschen vorher gegenzusteuern. Haben natürlich jetzt dieses Jahr das Glück, dass Hawaii der Männer ist. Da haben sie natürlich einen Fund, was nicht wegzudiskutieren ist. Aber ja, mal schauen, was die PTO sich noch weiter einfällen lässt und wie die mediale Gestaltung dort aussieht und die Vermarktung. Die geben dort ja auch Gas und es bleibt interessant und hoffentlich motiviert es, egal wer, Ironman oder die PTO, viele Amateure weiterhin ordentlich Gas zu geben und bei dem ein oder anderen Rennen selber zu starten.
Und wenn man eh schon so viele Rennen macht, dann könnte Rico doch auch noch Hawaii starten. Einfach mal so als Rookie ins Blaue hinein. Noch nie Langdistanz, so eine Art Taylor Nipp. Ich würde es machen, wenn ich eh auf Tour wäre und einen Lauf hätte.
Wenn ich auf Tour wäre. Ja, Konrad, Thema Lauf. Wie sieht's aus bei dir? Was macht die Form?
Ja, also gute Frage. Nachdem ich, also jetzt mal aus dem Nähkästchen, hört uns ja jetzt keiner mehr zu nach einer Dreiviertelstunde. Ich hatte im November tatsächlich das Gefühl, der Ofen ist so ein bisschen aus, ne? Ich hatte so ein bisschen Bedenken, boah, kommst du da jemals so wieder in diesen Rhythmus, dass du auch wirklich Bock drauf hast? So, es ging alles so schwerfällig, kleine Zipperlein, Trainings sind nicht so gut gelaufen. Ja, die Wochenstundenzahl, die ich mir gewünscht hatte, von 7 so gut wie nie erreicht. Immer so 4, 5, 6 Stunden und keine Konstanz. Aber ich muss sagen, seitdem ich im Läuferland Kenia zu Gast war und dort ein paar Läufe in der Höhe gemacht habe, ich habe frischen Wind mitgenommen. Ja, vielleicht war es auch der Tapetenwechsel. Auf jeden Fall bin ich sehr gut durch den Januar gekommen und habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Aber ich bin natürlich auch ein alter Zahlenfuchs. Ja, und hab mal so ein bisschen Tempo und Leistungswerte verglichen im Radfahren und im Laufen. Also es ist aktuell tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Intervalle im Laufen sind so 5 bis 9 Sekunden langsamer als noch letztes Jahr. Also da muss ich noch ein bisschen stricken. Und im Radfahren fehlen locker 10, 15 Watt. So, und da muss man jetzt dranbleiben, ne? Also vielleicht kommt man da noch in Schwung.
Was sind die Gründe dafür?
Ja, ich glaube einfach, ich habe im November, Dezember weniger Konstanz gehabt im Training, was ich vielleicht so in den Vorjahren dann schon hatte, dass ich da einfach schon früher wieder reingekommen bin und den Trainingsplan dann auch gemacht habe. Diesmal hatte ich einen Trainingsplan geladen und habe ihn eigentlich nur zusammengestrichen. Also so gut wie nichts davon umgesetzt. Das ist natürlich dann, ne? Also okay. Wir wissen ja, die Konstanz ist der Schlüssel. Und das stimmt tatsächlich, ja. Und im Januar habe ich meinen Stundenschnitt geschafft, war sogar leicht drüber. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das schon, ja. Aber ich dachte im November wirklich so, jetzt haben sie mich. Jetzt, wenn du in die Senioren 2 wechselst, ich glaube, dann ist der Ofen aus.
Ja, aber ist doch cool, dass das Feuer wieder brennt.
Ja, es brennt.
Und das da jetzt richtig, das ist gut. Das Feuer brennt wieder und lodert. Aber du hast mir vor dem Talk noch geschrieben, irgendeine Korrektur haben wir noch vorzunehmen von letzter Woche. Die Kessen-Sachsen haben sich gemeldet aus den Staaten.
Genau, Rückmeldung von Sportsfreund Dunse. Er hat sich nochmal zu unserem Sprungexperiment geäußert und meinte, nee, du hast da was durcheinander gebracht. Wir haben nicht 3x3 Sprünge gemacht, sondern es war tatsächlich 1x6 Sprünge. Weil wir gemerkt haben, nach 3 Sprüngen, da ist ja noch nichts. Und haben dann halt 6 maximale Schlusssprünge hintereinander durchgezogen. Und ich glaube, das, was uns gekillt hat, waren die Landungen. Weil da hast du ja vollen Impact, gehst dann komplett runter und wenn du es halt überhaupt nicht gewohnt bist und so dermaßen übertreibst, ja, dann war das halt der Killer. Aber er meinte, er hat sehr gut gelacht und sich gut erinnert gefühlt und hat dann gleich noch eine Erinnerung mit eingeworfen. Und zwar hatten wir einen relativ legendären Bundesliga-Wettkampf. 2007 war das, in unserer zweiten Bundesliga-Saison. Und da gab es einen Duathlon auf dem Menü wegen irgendwie Hochwasser. Das war irgendwo im Pott. Ja, und unser Sportsfreund mit im Team, Franz Hopfmann, ist an dem Tag irgendwie überhaupt nicht in die Gänge gekommen und war wirklich völlig unzufrieden und die Leistung kam überhaupt nicht. Er meinte, was hast du gemacht? Ja, naja, ich habe die Woche noch Sprungläufe gemacht. Der Falk Schepinski hat mir das erzählt, dass man das machen soll. Und dann hat er auch noch Bergab-Intervalle gemacht im Vorfeld. Bergab-Intervalle wegen der Schrittlänge. Ja, also da kommst du in motorische Bereiche. Und wenn du weißt, wo der Franz wohnt, das ist wunderschön im Vogtland. Ja, da sind richtige Hügel. Da wird er das mit Sicherheit auch noch an einer steilen Rampe gemacht haben. Er hat sich also im Prinzip vorher wunderbar gerichtet und war dann entsprechend zum Liga-Wettkampf in Topform nicht.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Sache, die habe ich heute früh, gerade beim Frühstückstisch, als ich das Feedback zu unserem letzten Wochen Podcast gehört habe, also das ist einfach so eine philosophische Frage. Also das Training, egal ob es im Altersklassenbereich oder jetzt im Profibereich ist, es ist ja mittlerweile so viel Wissen da und jeder will natürlich immer besser werden und das ist auch total cool und jeder will schneller werden und versucht halt alles richtig zu machen. Aber ist es nicht auch in gewisser Art und Weise ein bisschen auf der einen Seite schade, dass diese ganzen körperlichen Fails, die man alle gemacht hat, dass die vielleicht gar nicht mehr passieren, weil in gewisser Art und Weise waren die ja dann trotzdem auch manchmal ganz cool.
Das ist wahrscheinlich wirklich so, ja. Also ich nehme auch aus jedem dieser Fails ein gewisses Learning mit. Also definitiv. Und ich glaube auch, dass der Körper auch nach einem falschen Training auch nochmal anders drüber nachdenkt. Und in Auswertung dieser Podcast-Folge haben wir hier auch nochmal zusammengesessen und uns an den Trainingslager erinnert in Italien, in Cesanatico, das war von der Uni aus. Und wir sind damals wirklich am ersten Tag so hart Rad gefahren, eine 120 Kilometer Runde, völlig bescheuert, ja, übermotiviert ohne Ende, richtig straff durchgeballert. Ich weiß noch heute, wie ich abends in der Lobby saß und einen 95er Ruhepuls hatte. Ich war völlig hinüber, der Körper, der war völlig in Alarmsituation und noch einen draufgesetzt hat ein Sportsfreund damals von der Uni, der Philipp, der ist mit einem Knieproblem angereist ins Trainingslager. Klar, man kommt ja dann trotzdem, ist ja alles gebucht, und hat, um sein Knie zu schonen, tatsächlich die eine Kurbel abgebaut und ist einbeinig gefahren. Ja, geht. Ich hätte nicht gedacht, dass, aber er konnte in der Gruppe mitfahren, ging zwar immer hinten und ist einbeinig gefahren und hat dann aber tatsächlich so nach einer reichlichen Stunde gesagt, ihr kommt ja hier wieder zurück, ne? Ich mach mal kurz Pause und fahr dann nachher wieder mit. So, hat er gemacht. Geil. Dann hat er am Straßenrand gelegen und Pause gemacht und hat sich dann wieder einsortiert, als wir zurückkamen und ist wieder nach Hause mitgekommen. Und wir haben abends, das war damals relativ innovativ, seine Polardaten ausgewertet am Laptop. So. Und sehen dann so eine Phase von ungefähr anderthalb Stunden, wo er einen Puls von 135 im Durchschnitt hatte. Während er in den Phasen der Belastung davor und danach immer so um die 190 hatte. Das waren die Fahrten. So, und dann haben wir gefragt, was ist denn das? Was hast du denn da gemacht? Na, da habe ich auf euch gewartet und geschlafen.
Und das ist doch eine Ansage.
Anderthalb Stunden, 135er Herzfrequenz im Schnitt, geschlafen. Also, wenn da irgendwie Krankenwagen vorbeigekommen wäre, die hätten, glaube ich, ein Defi draufgesetzt, um den erstmal irgendwie runterzukriegen. Also, man kann sich selber auch ziemlich kaputt machen durch dumme Aktionen. Aber man lernt ja auch immer was da draus. Ne? Also, fahr nie in einer Gruppe, die eh schon zu schnell fährt, einbeinig mit. Das macht keinen Sinn.
Nee, definitiv nicht. Nee, genau. Aber ja, also wahrscheinlich passiert dem ein oder anderen Amateur oder auch Profi immer noch irgendwelche Missgeschicke. Das ist aber auch gut so, weil, wie du halt sagst, das gehört ja auch dazu.
So ist es. Und ich sag mal, so mindestens einmal im Jahr muss man eine bekloppte Aktion machen. einfach nur, weil es Spaß macht. Ja, und da darf man auch mal alle Geräte und alles Tracking über Bord werfen. Ja, wir machen ja den Sport auch ein bisschen, weil es Bock macht.
Genau, und das soll es auch weitermachen.
Das macht's. Ja, vor allem, wenn man besser wird. Ich war 6-mal schwimmen im Januar, Kalle.
Ja, ich weiß, also ich weiß, dass die Szene, die hat schon Angst. Also die denken schon, was ist da los? Du bist ja auch relativ transparent in deinen Zeiten, aber ich war neulich auch mit jemand schwimmen, der noch, also der jetzt auch 2 Jahre nicht schwimmen war, aber der kommt auch ehemals aus dem Schwimmen. Und wir sind schnelle 50er geschwommen. Und sowas können ehemalige Schwimmer, ne? Also ich wollte die eigentlich gerne so in 2:30, 3:30 schwimmen und erst den ersten irgendwie erstmal in 27 halben geschwommen. Danach hat er natürlich erstmal von 8 Stück 4 ausgelassen.
Logisch.
So. Aber war noch fit.
Stark, aber das ist halt das Phänomen, ne? Einmal 50 geht immer, einmal 100 geht immer, aber Serien, die sind halt ehrlich. Ja, nach dem 10. Fuffi wird abgerechnet. Da hast du ihn dann wieder.
Genau. Nee, aber er hat es vorher angekündigt, hat trotzdem Spaß gemacht.
Schön, 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 schön. Und ich bin auch wieder Beineschwimmer. Es geht wieder mit dem Nacken. Ich kann wieder meine 400 Beine machen. Das ist herrlich. Ja, aber ich brauche dann noch ein bisschen. Das ist noch nicht so, wie es mal war.
Ja, ich muss sagen, dass du mit deinen Aussagen hier viele der Hörer enttäuscht. Oder sehr unter Druck setzt, weil wenn du sagst, du schwimmst 1,35 Beine, ja. 1,35 Beine, das ist für viele unerreichbar. Also ich schwimme auch keine 1,35 auf 100 Beine, ich finde das mega schnell.
Kurzbar.
Ist auch wirklich richtig fix. Ja, aber trotzdem schlackern da viele hier mit den Ohren, wenn sie das hören,
ja, auf alle Fälle. Gut, dann Entschuldigung, tut mir leid. Aber Beineschwimmen ist trotzdem richtig gutes Training für die Wasserlage, für die Beweglichkeit im Schultergürtel. Und überhaupt, aus den Beinen kommt halt wirklich mega viel Schub beim Schwimmen. Darf man nicht vernachlässigen. Und was noch ein richtig geiler physiologischer Effekt ist, die Beine haben halt verhältnismäßig viel Muskulatur. Das heißt also, du machst einen ordentlichen Energieumsatz, einen ordentlichen Sauerstoffumsatz und gewöhnst quasi den Körper auch beim Schwimmen daran, diesen hohen Verbrauch zu lernen. Ja, wenn du immer nur Arme schwimmst mit Poolboy, ja, dann lernst du das quasi nie und wenn du dann doch mal die Beine benutzt, bist du auf einmal völlig blau, weil du einen viel zu hohen Umsatz hast. Also Beine schwimmen, immer geil. Kann man auch in kleineren Portionen.
Ja, das war
so 50er oder so.
Definitiv. Das soll ja auch Motivation sein, die du hier allen mitgibst, weil nicht dieses typische, in Anführungsstrichen, alte Age-Group-Training, Pedals, Pullboy, 3000 Kraul und wieder raus.
Nee, habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht, halte ich auch gar nichts davon.
Für mich ist Schwimmen immer irgendwas mit Fuffis und Hunnis. Das ist immer, klar, man kann auch mal ein ausgedehntes Einschwimmen machen. Man kann auch mal gezielt eine 1500 schwimmen, wenn man das mal trainieren will. Ja, oder für die Langstreckler. Aber so in der Regel hat Schwimmen viel mit Intervallen zu tun. Also meine Meinung. Man hat einfach eine schönere Wasserlage. Man kann ein wettkampfnaheres Tempo trainieren. Wenn du so lang und langsam machst, schwimmst du einfach in einer völlig anderen Wasserlage, als du eigentlich möchtest. Das ist immer der große Nachteil.
Ja.
So, das war das Wort zum Freitag.
Das war das Wort zum Freitag. In dem Sinne, gutes Training, Konrad. Bleib dran. Wir geben Gas.
Ja, Dito, du auch, ne? Immer schön durchziehen. Und
ja,
wir werden sehen, wo es hingeht.
Genau.
Bin gespannt.
Genau. Wir hören uns. Aloha.
Aloha, Kalle.